Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Damit ist diese Bundesliga-Saison vorbei und in dieser Saison wurde auch viel über die Leistung der Schiedsrichter diskutiert und über den Videobeweis. Auch gestern beim Saisonfinale in der ersten Liga. Der BVB erhält einen Elfmeter erst nach einem VAR-Check. Ein Rempler gegen Rafael Guerreiro bleibt dann aber im Strafraum ohne Folgen. Den Bayern wird erst das 2:0 wegen eines Handspiels aberkannt und dann erhält Köln nach VAR-Eingriff einen Handelfmeter, der fast die Meisterschaft entschieden hätte. Also ein Abbild der ganzen Saison, einige Fehlentscheidungen auf dem Platz und die womöglich dann richtigerweise korrigiert wurden. Darüber habe ich mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier gesprochen und ihn befragt, wie er denn die Leistung am letzten Spieltag der Liga so bewertet hat.
Ja, ich glaube, am letzten Spieltag, das ist ja immer das Entscheidende natürlich, oder? Also da wird ja sehr, sehr vieles entschieden, ob Abstieg, im Prinzip Meisterschale, natürlich auch die internationalen Wettbewerbe. Und das sind eigentlich immer Spiele, wo du möglichst ohne spielentscheidende Fehler durchkommen musst. Und das ist, glaube ich, gestern den Schiedsrichtern tatsächlich gelungen. Man hat über Fußball gesprochen, man hat über eben über Meisterschaften, über Abstieg gesprochen, aber nicht über die Schiedsrichter. Und das ist immer eigentlich ein gutes Zeichen. Also gestern, würde ich mal sagen, lag man in den meisten Fällen richtig.
Trotzdem hat es ja erneut auf dem Platz einige falsche Entscheidungen gegeben. Hat das mit fehlender Qualität auf dem Rasen zu tun von den Schiedsrichtern?
Ja, das ist ja immer die Frage, warum sieht man das eben nicht beim ersten Mal, oder warum hat man eben da falsche Wahrnehmung und warum entscheidet man im Prinzip ja falsch und muss dann den Videoassistenten eingreifen lassen? Ja, das ist die große Frage tatsächlich und da wünsche ich mir auch, dass wir da mehr richtige Entscheidungen haben, oder man bringt natürlich immer das Argument, der Fußball wurde schneller. Ja, natürlich, aber es wurde vieles in dieser Welt wurde schneller. Die Autorennen wurden schneller, das Skifahren wurde schneller, es wurde alles schneller.
Nur die Schiedsrichter nicht.
Ja, eben, das ist ja genau das. Eigentlich müsste ja die Schiedsrichter, die müssten ja mit dem auch sich weiterbilden mit dieser Geschwindigkeit oder Dummheit. Hat es ja immer wieder mit Spielverständnis zu tun, dass man das eben im Vorfeld sieht oder und so weiter und so fort, dass es dann eben auch wieder einfacher wird. Ja, ich glaube eben doch, dass man in den letzten 5 Jahren, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in vielen Ländern so, dass man unglaublich viel investiert hat in die Ausbildung mit Videoassistenten. Der VAR ist es ins Zentrum gerückt und man hat irgendwo auch etwas vergessen, die Schiedsrichter da weiterzubilden in Fußballverständnis, in solchen Sachen. Und das ist eigentlich so der Ansatzpunkt, den man in der Zukunft sicher verbessern muss.
Sorgt der Videoassistent vielleicht auch dafür, dass der Schiedsrichter auf dem Platz manche Entscheidung nicht mehr trifft, weil er ja weiß, im Zweifel, wenn ich jetzt irgendwie was übersehen habe, wie zum Beispiel gestern beim Elfmeter für den BVB, im Zweifel, wenn das tatsächlich ein Kontakt war, dann hilft mir der VAR?
Ja, das könnte tatsächlich sein, oder? Und dann kommt eben genau das Problem, dass dann der VAR oft auch nicht eingreift, weil er das Gefühl hat, es ist ja auch so, oder? Man hatte das gesehen, ich möchte das nicht schon wieder aufkochen. Im Prinzip, es war bei Bochum gegen Dortmund, oder? Wo dann beide im Prinzip beides falsch gesehen haben, oder? Der Schiedsrichter, der gesagt hat, der hat das Bein rausgestellt und der Videoassistent hat dann das quasi so übernommen, oder? Und dann liegt man halt, dann liegen beide falsch. Ja, und dann passieren dann halt eben solche Entscheidungen, wo man dann eben schwer nachzuvollziehen hat. Und ja.
Wie kann man denn das Spielverständnis, was Sie ja gerade eben angesprochen haben, wie kann man das denn schulen?
Indem, dass man erstens mal sehr, sehr viele Szenen schaut, dass man das immer wieder anschaut, dass man das eben auch aus Sicht eines Spielers anschaut, eines Trainers vielleicht auch anschaut, je nachdem. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja das, was ich ja schon relativ lange sage und fordere, dass man mehr mit den ehemaligen Spielern, Trainern und so weiter arbeitet, oder? Und dass die uns im Prinzip ihre Sichtweisen sagen, wie sie funktionieren, was da in den Köpfen abgeht oder was da in diesen Bewegungen abgeht, oder? Und dann gibt es so einen Aha-Effekt, oder? Dass wir das eben mitnehmen, oder? Ich habe zum Beispiel mit Jürgen Klopp, der hat mir dann erzählt, wie er mit Dortmund dazumals, oder was die Taktik ist von Dortmund, wie sie Fußball spielen, oder? Und wo dann eben zum Beispiel die taktischen Fouls, dass die eben vom Gegner viel früher gezogen werden, die werden schon im 16er von Dortmund wurden die schon gemacht, diese taktischen Fouls, oder? Und die Schiedsrichter haben dann vielleicht mal gepfiffen, aber sie haben es nicht als taktische Fouls angesehen, geschaut und haben dann auch nicht dementsprechend die Karten gezogen oder die Konsequenz gezogen. Und das Spiel war im Prinzip für Dortmund unterbrochen, oder? Und wenn du das eben dann siehst und wenn du das hörst, dann hast du ein Spielverständnis und sagst, ja verdammt nochmal, ja genau, das passiert ja hier schon. Das ist ja absolute Absicht, was da passiert vom Gegner. Und wenn du dann das mal gehört hast und gesehen hast, dann siehst du das. Dann bist du fokussiert auf solche Sachen und dann triffst du eben auch die besseren Entscheidungen und dann handelst du auch anders.
Aber solche Spielvorbereitung, die findet ja statt und das ist ja etwas, worauf die Schiedsrichter ja auch Wert legen, dass sie sich auch in solche taktischen Details von den Mannschaften im Vorfeld einarbeiten. Warum hapert es dann in der Umsetzung?
Ja, man hat dann schon irgendwie taktisch, aber man geht dann irgendwie von der Taktik aus, so wie die gespielt haben. Aber dieses in die Tiefe gehen oder im Prinzip eben das mal aufzuzeigen, das hat man dann zum Teil nicht. Oder auch vom Stürmer her denken, vom Verteidiger her denken. Oder eben auch, was ist eine natürliche Bewegung, was ist eine unnatürliche Bewegung und so weiter und so fort. Da muss man schon noch mehr arbeiten. Also da sehe ich schon große Unterschiede auch zwischen gewissen Schiedsrichtern. Die haben das, weil sie einfach intensiv Fußball gespielt haben, weil sie ein Körperverständnis haben und andere Schiedsrichter haben das nicht. Und bei denen muss man eben mit dem arbeiten, oder? Und da sehe ich einfach noch, da sehe ich noch Luft nach oben. Und wie gesagt, wir haben jetzt sehr, sehr lange mit dem Videoassistenten geübt. Da wurde sehr, sehr viel Zeit und Geld und Herzblut wahrscheinlich reingesteckt. Aber auf dem Platz zu arbeiten mit den Schiedsrichtern, die auch mehr zusammenzunehmen, die auch in ihren Entscheidungen näher zu bringen, dass man eben auch da, dass man nicht sagt, ja, da wurde gepfiffen, da wurde nicht gepfiffen, das ist doch eine ähnliche oder eine gleiche Situation und da müssen wir näher zusammenkommen. Das heißt, da muss noch mehr gearbeitet werden.
Braucht es dafür Profischiedsrichter?
Ja, Profischiedsrichter, es braucht eine professionelle Struktur. Also das heißt, ich kann es noch 100 Mal sagen, wir brauchten eigentlich die 19. Mannschaft, müssten die Schiedsrichter sein. Das heißt, wir müssen einen Trainer haben, einen Co-Trainer haben, wir müssen einen Konditionstrainer haben, wir müssen einen Physiotherapeuten haben, wir müssen einen Psychologen haben. Also wie bei einer Profimannschaft und die müssen auch zusammenkommen und zusammen trainieren, zusammen das analysieren. Oder und für das heißt, es braucht eine professionelle Struktur und das würde auch wiederum heißen, dass wir aber auch professionelle Schiedsrichter haben, die dann nicht arbeiten müssen oder keine Ahnung was, sondern die sind frei von Terminplanungen her und dann ist halt einfach Montag, Dienstag, Mittwoch zum Beispiel ist einfach Arbeitstag in Frankfurt und da kommt man zusammen und macht diese Hausaufgaben, man trainiert professionell oder und da, so sehe ich das eigentlich schon, ja, dass man in diese Richtung gehen muss.
Warum passiert das nicht?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Das weiß ich auch nicht, warum, dass man von den Verbänden her oft sagt, ja, brauchen wir nicht. Es ist vielleicht auch eine Kostenfrage, aber es ist auch eine Arbeitgeberfrage. Du hast dann auf einmal Angestellte, du musst mit denen natürlich auch dementsprechend Verträge machen, umgehen können, auch vielleicht Kündigungen aussprechen können, wenn dann die Leistung nicht da ist und so weiter. Es gibt ein ganz anderes Zusammensein, ein ganz anderes Arbeitsbild und vor dem scheut man sich vielleicht, keine Ahnung, warum man nicht macht. Ich glaube, in England geht man langsam diesen Weg, auch mit Howard Webb. Und ja, und ich glaube eben, die Bundesliga ist für mich ja sowieso mindestens die zweitbeste Liga der Welt. Und da müsste man eigentlich auch in diese Richtung gehen.
Wie werden denn die deutschen Schiedsrichter international insgesamt gesehen in den vergangenen Jahren? Wir hatten ja Anfang des Jahrtausends sehr viele gute Schiedsrichter, die auch die großen internationalen Spiele geleitet haben. Wie ist das jetzt?
Ja, man kann ja jetzt gerade mal kurz die Finalspiele anschauen, der UEFA. Es sind keine deutschen Mannschaften dabei, aber es sind auch keine deutschen Schiedsrichter dabei. Also ich glaube, zwei sind dabei. Einer ist Videoassistent und einer ist Videoassistent-Assistent. Also sind nur zwei ganz, ganz hinten eingesetzt in diesen Finalspielen, die wir haben, ohne dass eine deutsche Mannschaft dabei ist. Eigentlich müsste doch hier irgendein deutscher Schiedsrichter, müsste auch irgendwo dabei sein. Auch bei den Halbfinalspielen war es so. Es war, glaube ich, ein einziges Halbfinalspiel, das von einem deutschen Schiedsrichter geleitet wurde. Und das ist einfach zu wenig. Also der Anspruch müsste da ein ganz anderer sein. Oder? Und wenn man sieht, Spanien, England, Italien, die sind da, Holland zum Teil auch sogar noch, die sind da ganz anders vertreten im internationalen Bereich als Deutschland. Und da muss man schon, ja, wie gesagt, da müssen wir schon mal über die Bücher gehen und sagen, hey, wie kommen wir da auch wirklich an diese Weltspitze, oder dass wir da wirklich auch ganz, ganz weit vorne sind. Also nicht nur im Fußballerischen, sondern eben auch bei den Schiedsrichtern.
Jetzt wirkt das deutsche Schiedsrichterwesen aber relativ zerstritten. Trauen Sie den handelnden Personen zu, eine Trendwende einzuleiten?
Ja, ich hoffe es. Ich muss ehrlich sagen, also wir haben ja tolle Leute, oder wir haben ja zum Beispiel auch in Deutschland, man hat es verpasst, zum Beispiel, dass man mit dem Markus Merck dazumals gearbeitet hat. Den hat man auch quasi wie ausgeschlossen, oder man hat da mit Herbert Fahndl hat man ihm dann vor die Nase gestellt und so weiter, und man hat ihn eigentlich fast ausgeschlossen. Jetzt hat man einen Manuel Gräfe zum Beispiel, oder, den man auch irgendwie wie ausschließt, oder, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man wirklich mal zusammensitzt, dass man wirklich zusammensitzt mit Felix Brüch, mit Eidekin, mit den Verantwortlichen von der Schiedsrichterkommission, mit dem Lutz Michael Fröhlich und so weiter, und dass man mal das Kriegsbeil begräbt und die Friedenspfeife rausnimmt und wirklich diese Kraft, die man ja hätte von diesen Akteuren, dass man die bündelt und da im Prinzip vorwärts schaut. Und was momentan ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für alle Parteien nicht. Aber da muss man eben auch mal einen Schritt machen, vielleicht auch auf Manuel Gräfe zu, oder? Man hat es früher eben, wie gesagt, bei Markus Merck nicht gemacht, und jetzt müsste man diesen Fehler, sollte man nicht wieder machen.